Am Nachmittag möchte ich heute dieses Thema weiterführen, aber im Licht einer Bibelstelle, die uns allen in diesem Jahr gut bekannt ist. Es ist die Jahreslosung. Ich möchte dieses Thema als Mann überleben zwischen Familie, Beruf, Gemeinde einmal von der Jahreslosung her betrachten. Wunderbar, es funktioniert. Da heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, dass Christus zu diesem Apostel Paulus spricht, eine sehr intime, eine sehr berührende Szene. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir haben heute Morgen über die Überforderungen des Lebens gesprochen. Und dieser Vers, diese Jahreslosung, wird einem von der Losung her gar nicht so einsichtig. Man muss den Zusammenhang lesen, der spricht auch in eine Überforderung hinein. Paulus fühlt sich überfordert. Ist uns relativ fremd, kann sich so ein Mann überfordert fühlen. Ja, und ob er sich überfordert fühlen konnte, es ist nicht das Dreieck zwischen Familie, Job und Gemeinde, das ihn madig macht, sondern es ist diese Spannung zwischen Apostelamt und Gesundheit. Das kriegt er nicht mehr hin. Die kann er nicht mehr meistern. Paulus, der Vielbeschäftigte, der Unermüdliche, der Top-Missionar, ist an eine Grenze gelangt. Und das heißt, an eine Krise gelangt. Hier wird etwas von einer Krise sichtbar und spürbar in dieser Jahreslosung. Es ist ein Wort in die Krise eines Mannes in den mittleren Jahren hinein. Unsere Jahreslosung ist eine Losung für Männer in den mittleren Jahren. So gilt sie für den Apostel Paulus hier. Der Mann ist krank. Eine Krankheit droht ihm den Rest zu geben, schränkt seinen Dienst mehr und mehr ein, droht ihn, also diesen Dienst sogar unmöglich zu machen. Wir wissen nicht genau, was Paulus hatte. Paulus spricht von einem Pfahl im Fleisch, was auch immer mit dieser Metapher, mit diesem Bild gemeint ist. Möglicherweise ist ein stechender Schmerz gemeint, was weiß ich, hatte er Migräne oder irgendetwas, das ihn richtig, richtig lahmgelegt hat, was auch immer. Paulus fühlt sich überfordert. Ich kann nicht Apostel sein mit so einer Krankheit. Geht nicht. Völlig unvorstellbar. Wie soll ich diesen Dienst, der mich durch die komplette antike Welt führt, mit so einer Krankheit bewältigen? Wie soll ich das überleben? Und deshalb betet er. Zwei Verse vorher heißt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht. Es war ein Flehen. Herr, nimm diese Krankheit weg. Und das ist das, was ich an den Anfang stellen möchte, dieses Nachmittagsreferats. Machen Sie aus Ihren Nöten ein Gebet. Machen Sie ein Gebet raus. Beten ist nicht nur in den Grenzsituationen gut, aber dort eben auch. Das kann man immer wieder in der Bibel beobachten. Da kommen Gottes Männer, ich betone jetzt mal die Männer, kommen Gottes Männer an ihre Grenzen und dann beten sie in den spannungsvollen Lagen, in den ungeklärten Lebensfragen, in den aussichtslosen Sackgassen, bitte den Herrn. Das hat Jesus seinen Jüngern beigebracht und wenn Paulus es ihr tut, dann tut er es nicht nur, weil er als Jude das gewohnt war, sondern dann tut er das, weil Jesus es seinen Nachfolgern gelehrt hat, wenn man an die Grenzen kommt und nicht nur da, bitte den Herrn. Es gibt eine andere berührende Geschichte in den Evangelien, in Matthäus 9, da wird erzählt, wie Jesus selber an eine Grenze gelangt. In Matthäus 9, da heißt es, da sieht Jesus das Volk, es jammert ihn, es macht ihn fertig, es berührt ihn im ganz tiefst Innersten. Denn, so heißt es hier, sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Notsituation, Bedrängnissituation. Und er sprach zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Burnout-Situation. Das sind die Situationen, wo wir immer in unseren Betrieben, in unseren Familien, in unseren Verhältnissen Burnout gefährdet sind. Es sind eine riesige Ernte, viel Arbeit, wenig Arbeiter. Das ist diese verheerende Situation, wo man sagt, gut, da müssen halt die wenigen ran. Auf geht's, packen wir es an. So fangen Erschöpfungsdepressionen an. Aber nicht bei Jesus. Während wahrscheinlich 95% der Chefs dieser Welt jetzt gesagt hätten, also Männer, Überstunden, ran, Wir sind wenige, aber wir packen das. Können wir das schaffen, sagt Bob der Baumeister. Ja, das schaffen wir. Jesus macht es anders. Er sagt nicht, in die Hände spucken und loslegen. Er sagt, darum bittet den Herrn. Darum bittet den Herrn der Ernte. Nicht ohnmächtig reinhauen, sondern bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet, damit die wenigen, die da sind, nicht auch noch kaputt gehen. Jesus sieht eine Not, da gehen Menschen ohne Führung und Leitung vor die Hunde, aber er sagt zu seinen 12 Männern, die ihm in der Nachfolge treu sind, macht ihr's. Nein, er sagt, faltet die Hände, bittet den Herrn, dass er nach Lösungen schaut. Er verfällt nicht diesen Burnout-trächtigen Kurzschlussreaktionen, sondern er sagt, bitte den Herrn der Ernte, der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der, der Möglichkeiten hat ohne Ende, der muss diese Not lösen, nicht du. Jesus sieht das Problem und er hat eine andere Reaktion als wir. Es wird so mancher Mann, Vater, Mitarbeiter heute da sein, der das vielleicht von sich auch sagen konnte. Und als ich meine Ehe, meine Familie, meinen Betrieb oder meine Gemeinde sah, da jammerte es mich, denn sie war zerrüttet und kaputt, wie eine Gemeinschaft, die keine Mitte und keinen Zusammenhalt mehr hat. Und auch da, der erste Schritt ist nicht, packen wir es an, sondern der erste Schritt ist, bittet den Herrn der Familien, bittet den Herrn der Ehen, bittet den Herrn der Betriebe, bittet den Herrn der Gemeinde. Bringt ihm diese Not, die uns gerade überfordert und überfordert euch nicht noch mehr. Das ist das, was Paulus auch gemacht hat. Er betet. Er sagt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er die Krankheit wegnehme. Wir haben heute Morgen intensiv über die Krise in der Mitte des Lebens gesprochen. Und ich hoffe, dass das eine wenigstens deutlich geworden ist. Wir werden diese Krisen unseres Lebens nicht mit irgendwelchen Lebenshilfetipps in ein paar Tagen lösen können. Nichts gegen Lebenshilfetipps. Kann man viel davon lernen, kann man viele gute Bücher lesen. Viele sind wirklich hilfreich und eine echte Entlastung, warme Empfehlung, sich auch mit Lebenshilfetipps auseinanderzusetzen. Aber das Problem unserer Überlastungs- und Überlebenskrisen ist ein geistliches. Ich werde das nicht mit irgendeinem Handwerkskoffer an Tipps lösen können. Wir werden diese Krise nur geistlich bewältigen können, durch ein neues Hören und eine neue Begegnung mit Gott. Und deshalb ist der erste Schritt immer dieses Eintreten in ein neues Gespräch mit Gott. Und dabei kann es sein, dass wir auch neue Formen des Gesprächs brauchen. Jedes Lebensalter hat seine Form der Begegnung mit Gott. Jedes Lebensalter hat seine Ausdrucksformen des Glaubens. Ich habe bisher in meinem Dienst sehr viel Jugendarbeit gemacht, war super toll. Hatte 10 Jahre die Ehre, einen großen Jugendgottesdienst zu leiten, mit all dem Schwung, all dem Pep, all der Musik. Das hat super gut getan, auch im CVJM. Ein Leben mit vielen Jugendgottesdiensten, mit vielen Jugendverbänden, Freizeiten und. War klasse. Heute bin ich 47 Jahre alt und merke, dass mir die Formen junger Menschen ganz langsam fremd werden. Nicht, dass die schlecht sind, überhaupt nicht, aber es sind nicht mehr meine Formen. Meine Frömmigkeit ist nicht mehr die der jungen Menschen. Die ist nicht schlechter als meine und meine ist nicht besser oder schlechter als ihre, sie ist anders. Meine stille Zeit hat sich verändert. Ich komme auch aus der Gemeinschaftsbewegung, bin im Pietismus groß geworden. Und in unserer Bewegung ist es eine ganz große Stärke, dass wir frei beten lernen. Und das freie Gebet ist ein großer Schatz. Aber in meiner persönlichen Frömmigkeit hat sich in den letzten Jahren das Bedürfnis bemerkbar gemacht, dass ich in meinem Beten eine neue Tiefe gesucht habe. Und seither sammle ich Gebete von Kirchenvätern, von Glaubensmännern aus der Kirchengeschichte, aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit, sammle Gebete anderer und mache sie zu meinen Gebeten. Und habe in diesem Beten mit den Worten anderer Menschen eine neue Tiefe auch in meinem Gebet kennengelernt. Andere lernen andere Formen kennen. Unsere Beziehung mit Gott, die Ausdrucksformen dieser Beziehung mit Gott, die verändern sich. Meine Predigten verändern sich. Es geht hier nicht um ein besser oder schlechter, aber jedes Lebensalter hat seine Ausdrucksformen und ich werde mich hüten, die Formen anderer schlecht zu machen. Ich hüte mich auch davor, unseren Studierenden hier meine Frömmigkeitsformen aufs Auge zu drücken. Dazu habe ich kein Recht. Aber ich habe mich verändert und mit mir verändern sich auch die Formen, in denen ich mit Gott Gemeinschaft habe, in denen ich mit Jesus rede. Und das muss ich in Anschlag bringen, das kann sein. Ich kann Sie nur ermutigen, sich hier mutig auf den Weg zu machen. Aber ganz egal wie, machen Sie aus Ihren Nöten ein Gebet. Fangen Sie diesen Dialog mit Gott wieder ganz neu an. Paulus hat das gemacht. Ich habe 3-mal zum Herrn gefleht. Und bemerkenswerterweise wurde er nicht erhört, beziehungsweise auf eine Art und Weise, wie er es sich nicht hat vorgestellt. Von Jesus bekommt er eine merkwürdige Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist mein 2. Punkt. Wenn es für Gott genug ist, dann ist es für mich auch genug. Wenn es für Gott genug ist, ist es für mich auch genug. Genau genommen sagt ja Jesus hier nicht, lass dir an meiner Gnade genügen, sondern genau übersetzt heißt es, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade wird reichen. Auch mit deiner Krankheit am Hals, lieber Paulus, meine Gnade wird reichen. Mit diesem Pfahl im Fleisch, was immer du auch hast, meine Gnade reicht für dein Amt. Meine Gnade reicht für dein Apostolat. Meine Gnade reicht für deinen Job. Meine Gnade reicht für deine Aufgaben, für alle deine Aufgaben, die ich dir in den Weg lege. Sie wird reichen. Und dann sagt ihm Jesus dieses andere große Wort. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wieder genau übersetzt heißt es, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Es ist dieser Satz. Es ist dieser Satz, der eine ganze antike Welt auf den Kopf stellt. Es ist dieser Satz, der ein ganzes modernes, auch postmodernes Denken auf den Kopf stellt. In der antiken Welt und in unserer Welt ist das große gut und das kleine schlecht. Ist das Starke gut und das Schwache schlecht? Ist das Reiche gut und das Arme schlecht? Das sind die Maßstäbe unserer antiken Welt. Und dieser Satz stellt alles auf den Kopf. Im Ergebnis bedeutet das, dass alle Schwachheiten und alle Begrenzungen des Lebens, seien es Begrenzungen der Begabung, Begrenzungen der Intelligenz, Begrenzungen der Gesundheit, Begrenzungen der individuellen Freiheit, Begrenzungen unserer finanziellen Ressourcen, Begrenzungen irgendwelcher Umstände, alles, was Grenzen hat in unserem Leben, alle Schwachheit, kann zu einem Offenbarungsort der Kraft Jesu Christi werden. Für diese Kraft gibt es in unserem Leben keine Grenzen. Auch wenn wir noch so sehr uns als ungenügend empfinden aufgrund der Begrenzungen unseres Lebens, Gottes Kraft kann in all unseren Grenzen sich offenbaren, zum Wirken kommen, kann in unserem Leben ihre Kraft entfalten. Das ist ein Wort für die zweite Lebenshälfte, liebe Männer. Gott löst unsere Probleme nicht so, dass er uns immer mehr Kraft zuschießt, dass wir mit 100 nur noch so platzen vor Kraft. Nein, die Bodybuilding-Weltmeister sind selten über 30. Gott löst nicht so unsere Kraft, dass er immer weiter die Grenzen steckt, sondern dass er uns in den eng gesteckten Grenzen unseres Lebens seine Kraft entfalten lässt. Dass seine Kraft sich offenbart in unseren Grenzen, in unseren Schwachheiten. Und mit denen baut er sein Reich, auch wenn ich 80, 90 oder 100 bin und kaum mehr quaddeln kann. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch mit einer glänzenden Karriere, mit einem fetten Einkommen, mit einer harmonischen Ehe und Familie, mit einer strotzenden Gesundheit sein Reich baut und dort gegenwärtig wäre. Aber er kann auch gegenwärtig sein und sich offenbaren, wenn all das nicht der Fall ist. Der äußere Glanz,
Der äußere Glanz ist kein Kriterium mehr für die Güte Gottes im Leben eines Menschen, so dass man sagen müsste, der Reiche ist besonders von der Gnade geküsst und der Arme viel weniger. Nein, überhaupt nicht. Da wird eine ganze Welt auf den Kopf gestellt, ein ganzes Denken wird umgemodelt. Wenn das aber so ist, dann heißt es auch noch etwas anderes. Dann heißt das, wenn ich Gott mit irgendetwas garantiert nicht im Wege stehe, dann ist es meine Schwachheit und dann sind es meine Grenzen. Wenn ich mit irgendetwas Gott nicht im Wege stehe, dann sind es meine Defizite. Meine Grenzen sind nie ein Problem für Gott, sie sind für mich ein Problem. Sie mögen für meine Familie ein Problem sein, für meinen Arbeitgeber, für meinen Chef, vielleicht für meinen Gemeindeleiter, meinen Pfarrer, meinen Prediger, für wen auch immer. Für Gott sind meine Grenzen kein Problem. Das Einzige, womit ich Gott vielleicht im Wege stehe, das ist meine Sünde. Nicht meine Schwachheit, nicht meine Grenzen. Wenn ich Gott im Wege stehen sollte, dann ist es mein fehlendes, dann ist es nicht mein fehlendes Vermögen, sondern dann vielleicht mein Hochmut, mein Übermut, mein Kleinmut. Dann ist es mein Stolz, mein Ungehorsam. Dann ist es meine Unreinheit und meine Gier und mein Unglaube. Aber nicht meine Grenzen, nicht mein Unvermögen. Für mich immer wieder spannend gewesen, ein Aha-Erlebnis, als ich mir mal ganz genau diese Qualifikationen für einen Bischof durchgelesen habe. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief ein ganzes Kapitel, was muss eigentlich ein Bischof und was muss ein Diakon und so weiter für Qualifikationen mitbringen. Das Erhellende ist, er schreibt dort wenige über Dinge, die solche Gemeindeleiter können müssen. Er schreibt viel mehr über Dinge, die sie nicht tun sollten. Es geht weniger um Kompetenzen, die die haben müssen, als vielmehr um Dinge, die sie sich bitte abgewöhnen sollten. Er soll tadellos sein, Mann einer Frau, also nicht Mann vieler Frauen, das ist der Kontext hier. Er soll nüchtern sein, maßvoll, er soll kein Säufer sein, er soll nicht streitsüchtig, nicht geldgierig sein. Da geht es um lauter Dinge, die Menschen und die Männer unterlassen sollten. Nicht unbedingt um Dinge, die sie auch noch können sollten. Psalm 1 heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rate Gottlosen. Da bestimmt Gott, was ein rechter Mann ist, nicht danach, was ein Mann kann, sondern danach, was ein Mann nicht tut. Ich will es mal ganz konkret, ganz auf den Punkt gebracht sagen. Wenn wir es schaffen, ohne Alkoholsucht, ohne Drogensucht, ohne Pornografiesucht, und ohne Arbeitssucht durchs Leben zu kommen, sind wir gute Männer. Sind wir gute Männer. Ich muss nicht alles können. Wenn ich viele Dinge nicht tue, bin ich schon ein guter Mann. Es ist am Ende dieses Tages mein großer Wunsch, dass möglichst viele begreifen, dass die eigenen Grenzen, Schwächen und Defizite kein Hindernis für das Wirken Gottes in unserem Leben sind. Nicht für das Wirken Gottes im Blick auf unsere Ehe, nicht im Blick auf unsere Familie, nicht im Blick auf unsere Arbeit, unsere Vereinsaktivitäten oder im Blick auf unsere Gemeinde. Wenn Gottes Kraft bei Paulus in Schwachheit, in Begrenzungen und in den Spannungen und Krisen des Lebens zur Vollendung kommt, warum nicht auch bei uns? Warum nicht auch bei uns? Und schließlich, wenn seine Gnade genügt, dann habe ich auch volle Genüge. Wenn seine Gnade genügt, dann habe ich volle Genüge. Dieser Vers steht ja in einem Zusammenhang, wo sich Paulus verteidigen muss. Er muss sich verteidigen für das, was er ist und für das, was er tut. Er wird von seinen Gegnern regelrecht gemobbt, er wird angeklagt. Man macht ihn fertig, man macht ihn runter. Man möchte ihn vom Sockel stoßen. Und jetzt zwingt man ihn, dass er sich verteidigen muss. Man macht ihn zum Loser. Mich hat das heute Morgen berührt, diese Frage. Ich fühle mich als Loser. Er ist an Machtmenschen geraten. Paulus ist auch an Machtmenschen geraten. Und das ist etwas, was viele von uns kennen, das wir vielleicht aus unserer Arbeit kennen, vielleicht sogar aus der Gemeinde, Gemeinschaft, vielleicht aus unserer Familie, das wir vielleicht auch aus unserer Ehe kennen, dass wir gemobbt werden, dass wir angeklagt werden. Das macht uns fertig, uns Männern. Ich habe es heute Morgen gesagt, wir haben ein leistungsbezogenes Selbstwertgefühl. Das heißt, uns geht es dann gut, wenn wir die Erwartungen anderer erfüllen, die Erwartungen unseres Chefs, die Erwartungen unserer Kinder, unserer Eltern. Uns geht es dann gut, wenn eine Frau zu uns sagt, Mensch, toll gemacht, klasse, ich liebe dich, dann geht es uns gut. Und uns geht es umgekehrt dann schlecht, wenn uns dieser Nachweis nicht gelingt. Uns geht es dann schlecht, wenn die Menschen, mit denen wir in Beziehungen stehen, uns nicht loben, sondern uns tadeln. Wenn wir Erwartungen enttäuschen, ob zu Recht oder nicht, dann geht es uns schlecht. Es geht jetzt in diesem Vers nun nicht darum, dass uns die Erwartungen aller anderen egal sein sollen. Nein, darum geht es nicht, das wäre ein Missverständnis. Aber es geht darum, dass die Erwartungen unserer Chefs, unserer Kinder, unserer Eltern und auch die Erwartungen unserer Frauen wichtig sind. Aber dass sie nicht die letzte Instanz sind. Die Erwartungen anderer Menschen, wie nah sie uns stehen mögen, sind nicht die letzte Instanz unseres Lebens. Nicht. Wenn die letzte Instanz dieses Universums, der Schöpfer dieser Welt und der Vollender dieser Welt, zu mir sagt, dass mir seine Gnade genügt, dann muss ich keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben. Wenn die letzte Instanz dieser Welt ja zu mir sagt, meine Gnade genügt in deinem Leben und meine Kraft kommt in deinen Grenzen, in deinen Schwachheiten zur Vollendung, dann muss ich keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben. Wenn Christi Gnade genügt, muss ich mich nicht mehr schämen. Ich muss mich nicht mehr schämen für das, was ich war, für das, was ich bin oder für das, was ich kann. Wenn diese Gnade genügt, muss ich mich nicht mehr schämen für meine Grenzen und Begrenzungen. Wenn seine Gnade genügt, kann ich mir einen aufrechten Gang leisten. Auch wenn ich arbeitslos bin, auch wenn ich geschieden bin, auch wenn ich gescheitert bin, wenn seine Gnade genügt, kann ich aufrecht gehen. Wenn seine Gnade genügt, dann muss ich mich nicht mehr schämen für das, was ich bin oder für das, was einmal war. Und wenn seine Gnade genügt, dann kann ich zu meinen Fehlern stehen. Dann kann ich zu meinem Aussehen stehen, meiner Begabung stehen. Dann kann ich zu meinen, Fehler hatten wir schon, und auch zu meiner Schuld stehen. Und wenn ich dazu stehen kann, mit einem selbstbewussten Ich Ja zu mir sagen kann, nicht mehr mich schämen muss, dann kann ich mich sogar verändern. Dann kann ich mich sogar verändern. Dann muss ich nicht mehr bleiben, der ich bin. Dann kann ich aufrecht mit dem strahlenden Angesicht eines Menschen, der von der Sonne Jesus Christus erleuchtet wird, mich verändern. Wenn seine Gnade genügt, dann habe ich genug. Dann habe ich genug zum Überleben zwischen Familie, Beruf, Gemeinde und Verein. Vielen Dank. Amen.